Die AfD ist eine mindestens in Teilen rechtsextreme und queerfeindliche Partei. Trotzdem steht an deren Spitze mit Alice Weidel eine lesbische Frau.
Und sie ist kein Einzelfall, denn obwohl Queers bei Rechten ein beliebtes Feindbild sind, gab es und gibt es immer wieder rechtsextreme und rechte LGBTQIA+-People.
Wie das sein kann, wollen wir in dieser Folge herausfinden.
Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
Hallo Leute und willkommen zurück hier aus der bunten Bude. Ich bin der Dimi.
Und ich bin die Sophia. Wie immer schauen wir bei Willkommen im Club ganz genau auf ein queeres Thema, auch diese Woche, auch wenn es diesmal ein bisschen ernster zugeht.
Das stimmt. Es geht ernster zu, aber dieses Thema ist super wichtig und deswegen behandeln wir das auch heute. Es ist ein Thema, was ganz Deutschland vor allem seit Anfang des Jahres irgendwie beschäftigt und auch sehr viel Diskussion eröffnet. Hunderttausende Menschen sind deswegen seit Anfang des Jahres auch in allen Teilen des Landes auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren. Aber gegen was wurde eigentlich demonstriert? Gib uns mal so eine kleine Zusammenfassung, Sophie. Hier wieder ein kleiner TED-Talk.
Okay, also einmal Platz nehmen bitte. Grob kann man sagen, es wurde gegen rechts und für die Demokratie demonstriert, insbesondere eben gegen Rechtsextremismus. Und vor allem auch tatsächlich gegen die AfD, also die Alternative für Deutschland. Warum das Ganze? Long story short, das Recherchenetzwerk Korrektiv hat Anfang Januar 2024 eine Recherche über ein Geheimtreffen, unter anderem von hochrangigen AfD-PolitikerInnen und Neonazis veröffentlicht. Die hatten sich im November 2023 in einem Hotel in Potsdam getroffen und nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland geplant. Zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte, aber eben auch alle anderen unliebsamen politischen GegnerInnen. Die Idee, die Betroffenen nach Afrika aussiedeln.
Boah, Alter, solche Fantasien wecken bei vielen halt Erinnerungen, und zwar an den Nationalsozialismus. Und ich bin ehrlich, ich habe dabei auch ein echt ungutes Gefühl, was so aufgekommen ist. Also das habe ich auch so bei meinen Mitmenschen gemerkt oder auch so bei meinen Familienmitgliedern oder so. Ich bin auch Migra-Kind, habe Migra-Geschichte, so meine Familie ist aus Griechenland und zusätzlich bin ich ja auch noch dann queer. Und bekanntlich ist es ja auch so, dass die AfD und generell auch rechte und rechtsextreme Strömungen nicht gerade super queerfreundlich sind und ja, uns eigentlich aus dem Land haben wollen, gerade wenn wir auch noch zusätzlich eine Migra-Geschichte haben. Wir schauen uns das nachher deswegen mal genauer an. Ich mache mir um echt Sinn auch ein bisschen Sorgen, so um diesen zunehmenden Rechtsdruck.
Ja, same. Also diesen ganzen Demoschwall, den man am Anfang hatte, jetzt Anfang des Jahres, das hat schon irgendwie Mut gemacht. Gleichzeitig ist es auch super schnell wieder abgeebbt und ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen Schiss, dass halt nicht geschafft wird, diese Mobilisierung irgendwie aufrechtzuerhalten. Und weißt du, was mir da einfach überhaupt nicht ins Hirn will? Es gibt einfach Queers, die rechts wählen. Also wie viele genau, ist ein bisschen schwer zu sagen, weil die Zahlen, die schwanken krass, je nachdem, welche Teile der queeren Community man sich auch anschaut. Laut einer Wahlstudie der Justus-Liebig-Universität zum Beispiel hatten bei der Bundestagswahl 2021 knapp 3% der befragten Queers den Plan, die AfD zu wählen. Aber laut zum Beispiel einer aktuellen Umfrage des schwulen Datingportals Gay Romeo.
Jetzt bin ich gespannt, was Gay Romeo herausgefunden hat.
Ja, bei denen würden anscheinend 22% der NutzerInnen bei der Europawahl 2024 die AfD wählen. Ja. Krass, oder?
Jede fünfte Person bei Gay Romeo.
Grundsätzlich kann man aber sagen, diese Zahlen sind nicht repräsentativ und deswegen auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen. Sicher ist aber, es gibt Queers, die rechts wählen. Und es gibt nicht nur Queers, die rechts wählen, sondern es gibt auch welche, die sich rechts engagieren. Prominentestes Beispiel die AfD-Vorsitzende Alice Weidel. Die ist offen lesbisch. Was ich dazu noch absurder finde, ist, ihre Frau ist auch noch nicht weiß. Also.
Ah, das ist echt?
Ja, how? Aber sie ist auch nicht die Einzige. Es gibt ganz viele homosexuelle AfD-PolitikerInnen, tatsächlich vor allem Politiker. Für mich klingt es nach so krasser Hirnakrobatik, weil irgendwie absurder Widerspruch. Wie kann man denn queerfeindliche Werte vertreten als queere Person? Hä? Wie kann man sich das erklären und wie kann man das mit sich vereinbaren? Auf diese Frage wollen wir heute Antworten finden.
Ich bin gespannt auf diese Antwort, Alter. Ich check's auch nicht.
Ja, ich glaube, du kriegst in dieser Folge diverse Antworten, wirklich. Aber bevor wir damit loslegen, müssen wir erstmal kurz klären, was wir eigentlich mit dem Begriff rechts meinen. Der wird nämlich super selbstverständlich benutzt, egal ob in Medien oder im Alltagssprech. Aber ich glaube, vielen ist nicht so ganz klar, was eigentlich wirklich dahinter steckt.
Immerhin wird in dem Kontext vieles vermischt, vor allem rechts und rechtsextrem. Und das kann einen schon verwirren, vor allem wenn man jetzt nicht direkt irgendwie Politikwissenschaft oder so studiert hat.
Achtung, Achtung, jetzt wird es ein bisschen theoretisch, aber ist wichtig, da genau zu sein. Ich bin auch ganz fix durch, versprochen. Fangen wir mal mit dem Begriff Rechts an. Ganz knapp gesagt geht es da immer irgendwie um eine Art Rangordnung zwischen den Menschen. Rechte unterscheiden immer in höherwertige und minderwertige Menschen und glauben, dass diese Hierarchie naturgegeben und richtig ist.
Got it. Und rechtsextrem?
Der Begriff Rechtsextremismus, das ist ein Oberbegriff für politische Einstellungen, die Demokratie und die Gleichwertigkeit aller Menschen ablehnen oder sogar bekämpfen. Wichtiger Bestandteil dieser Ideologie ist die Orientierung an einer vermeintlich ethnischen Zugehörigkeit. Rechtsextreme teilen die Idee einer Volksgemeinschaft, die rassistisch definiert ist. Die eigene Nation wird für höherwertig und überlegen gehalten. Zur rechtsextremen Ideologie gehören Ablehnung und Gewalt gegen Gruppen, die nicht ins Weltbild passen. Formen dieser gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit sind Rassismus, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, Obdachlosen- und Behindertenfeindlichkeit zum Beispiel, aber eben auch Sexismus und Queer- und Transfeindlichkeit. Typisch ist außerdem eine Verharmlosung des Nationalsozialismus und ein Hang zu Verschwörungsideologien. Achtung, Achtung, Theoriekram ist hiermit zu Ende.
Okay, das war viel, aber good to know. Danke auf jeden Fall für die kleine Erklärstunde. Also das Wichtigste, was wir uns, glaube ich, merken können. Rechte wollen eine möglichst einheitliche Gesellschaft, die bestenfalls aus weißen, cis-heterosexuellen Familien besteht. Und ihr merkt schon, für Queers wie uns ist in dieser Vorstellung eher kein Platz. Und deshalb verstehe ich halt noch weniger, wie Queersein und Rechtssein zusammenpassen. Oder checkt ihr das da draußen? Am I missing the point? Can someone explain?
Grund 1. Die AfD behauptet, sie sei nicht homofeindlich.
Also der Witz ist ja, dass die AfD sich selbst nicht als homofeindlich sieht. 2021 hat die lesbische Vorsitzende der Partei, Alice Weidel, in einem Interview mit web.de gesagt, die AfD ist keine homophobe Partei. Die sexuelle Orientierung eines Menschen spielt in unserer Partei und für unsere Politik keine Rolle.
Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber das ist doch Gugu Gaga hier, was ich gerade gehört habe. Es gibt auch, keine Ahnung, hunderttausende Beispiele von queerfeindlichen Aussagen und Forderungen der AfD. Nehmen wir doch zum Beispiel mal den Spitzenkandidaten der AfD, der gerade für die Europawahl antreten will, jetzt im Juni 2024.
Der wurde jetzt übrigens auf TikTok runtergeregelt, geshadowbanned.
Was? Mhm. I'm shook. Wir sprechen übrigens von Maximilian Kra. Er findet die Einrichtung von LGBTQIA+-freien Zonen in Polen gut und meint, die Regenbogenfahne sei ein Symbol für Hass auf die eigene Tradition und Kultur. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch die AfD-Politikerin Leyla Bilge. Sie wirft queere Menschen und Pädophilie einfach in einen Topf und nennt uns, Zitat, Satansbrut. Deutlicher, wie man queere Menschen sieht, kann man nicht werden, glaube ich.
Sehen viele Leute, genauso wie du. Aber durch Vorzeige-Queers wie Alice Weidel kann sich die AfD dann halt trotzdem schön rausreden und sagen, schaut mal, wir können gar nicht queerfeindlich sein, immerhin haben wir sie hier.
Die eine.
Und das ist wirklich so ein Paradebeispiel für Tokenism. Also darunter versteht man das symbolische Bemühen einer Organisation oder einer Firma, Minderheiten oder marginalisierte Gruppen zu repräsentieren, ohne dass sie aber wirklich was für echte Inklusion oder Gleichberechtigung tun.
Genau, also zum Beispiel so für euch da draußen, ein anderer Bereich, wo das stattfindet, ist auch so im Pride Month. Mhm. So ganz typisch Firmen, die eigentlich unsere Community nicht unterstützen, buchen sich queere Leute für den einen Monat und betreiben damit Marketing.
Aber bezahlen sie dann vielleicht auch sogar schlechter oder so, weil es ja Aufklärung ist oder sowas.
Genau, es ist ja nicht, ja, es ist ja Bildungsarbeit. Und genau sowas Ähnliches passiert halt gerade auch hier.
Patrick Wilowiejski von der Humboldt-Uni in Berlin schreibt seine Doktorarbeit zu dem Thema Homosexualität in der äußeren Rechten. Und der hat genau dazu noch einen anderen wichtigen Punkt.
Also ein Punkt, der mir aufgefallen ist, den ich auch aus meiner Forschung kenne, ist diese Einzelfallrhetorik. Und diese Einzelfallrhetorik im Sinne von, ja, da gibt es diesen einen, aber da haben wir sofort drauf reagiert und den haben wir ausgeschlossen und der ist jetzt nicht mehr in der AfD. Also das habe ich in meiner Forschung selber mitbekommen, in einer Unterhaltung, wo genauso über einen geredet wurde, der... Das war Kai Nerstheimer damals, ja. Der hat nämlich gesagt, Homosexualität wieder natürlich sei. Genau. Und dass das eine wissenschaftlich vertretbare These sei. Und daraufhin wurde in dieser Runde, in der ich da saß, dann darüber gelacht und behauptet, okay, Kai Nerstheimer ist der einzige Homophobe unter unseren so und so viel Landtagsabgeordneten. Und mir fiel auf, dass das auch in meiner Anwesenheit möglicherweise für die total nützlich war, diesen Einzelfall zu, also in Anführungsstrichen Einzelfall zu haben, weil sie ja dann belegen konnten, dass die AfD da rigoros dann dagegen vorgeht. Und die Frage ist natürlich, wie lange ist es plausibel? Also wie viele Einzelfälle kann man plausibel noch als Einzelfälle darstellen, bis es irgendwie ins Wanken gerät?
Patrick hat für seine Arbeit übrigens mit ganz vielen queeren Leuten bei der AfD gesprochen. Und auch ich habe tatsächlich mit einem schwulen AfD-Politiker gesprochen. Der wollte aber im Nachhinein nicht mehr, dass wir das Interview verwenden.
Es ist irgendwie alles sehr Delulu. Also, wie kann man das mit sich vereinbaren als homosexuelle Person? Oder wie sehr will man diese Machtposition haben? Also, ist es wirklich diese eine Sache, die einen antreibt?
Also ganz ehrlich, ich kann es natürlich nicht beurteilen final, aber ich würde so Opportunismus, also dass Leute einfach machtgeil sind, auf jeden Fall nicht ausschließen.
Aber es kann nicht der einzige Grund sein, oder?
Grund 2, Transfeindlichkeit.
Nee, da gibt es natürlich noch mehr Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist Transfeindlichkeit.
Ich könnte jetzt auch überrascht tun, aber das Traurige ist, bin ich nicht, weil seit Jahren in Deutschland die Transfeindlichkeit einfach immer ansteigt, auch innerhalb von unserer Community.
Und Transfeindlichkeit ist eben auch bei der AfD krass verbreitet. Da gibt es zum Beispiel Aussagen der AfD-Politikerin Beatrix von Storch gegenüber der Transpolitikerin Tessa Ganserer von den Grünen. Von Storch hat sie als Mann bezeichnet, beim Deadname genannt und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen uns das Thema noch genauer anschauen, abseits von solchen einzelnen direkten Angriffen. Wir haben ja gerade schon gelernt, dass Rechte stark auf Hierarchien bauen. Also, dass Menschen in höherwertiger oder minderwertiger eingeteilt werden. Und das Ding ist, Queers sind nicht gleich Queers für Rechte. Manche AfD-PolitikerInnen sagen beispielsweise explizit, dass sie homofreundlich sind, weil sie zwar schwule und lesbische Personen akzeptieren, aber bei nicht-binären oder Transmenschen hört es dann halt auf. Nochmal kurz zur Erinnerung, nicht-binäre Menschen identifizieren sich nicht oder nicht ausschließlich mit dem weiblichen oder männlichen Geschlecht. Und Transpersonen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Rechte lehnen alles ab, was Zweigeschlechtlichkeit, also die Vorstellung, dass es nur Mann und Frau gibt, in Frage stellt. Ich wollte deshalb auch von Patrick Wilowiejski wissen, warum die AfD und andere rechte Gruppierungen so ein Problem damit haben, zu akzeptieren, dass es mehr als nur Mann und Frau gibt.
Das ist per se für die Rechte ein Problem, weil die Rechte darauf angewiesen ist, dass es zwei und nur zwei Geschlechter gibt. Im Rahmen dieses Weltbildes müssen Leute die Rolle einnehmen, die ihnen qua Natur, qua Identität zugewiesen ist. Und Leute, die aus dieser Rolle ausbrechen, die gegen diese Hierarchien aufbegehren oder die in irgendeiner Weise anders sind, die bedrohen zumindest dieses System von Hierarchien. Und dementsprechend ist Konformität mit diesem System total zentral. Ja. Männliche Stärke ist wichtig. Alles, was männliche Stärke in Frage stellt, ja, bedroht in diesem sehr, sag ich mal, kriegerischen Freund-Feind-Weltbild die Integrität der Nation. Ja. Weil wenn die Männer irgendwie nicht stark sind und nicht die Nation beschützen, dann besteht die Gefahr, dass die Nation von außen sozusagen angegriffen wird. Genauso wie Frauen müssen ihre Rolle als die Erzieherin von Kindern und so weiter aufnehmen, weil sonst eben die Reproduktion der Nation gefährdet ist und so weiter. Für das Funktionieren dieser sehr hierarchisch imaginierten Gemeinschaft muss es ganz klare Rollenzuteilungen geben. Und dementsprechend sind Abweichungen davon Bedrohungen. Und dementsprechend sind Rechte dagegen, dass es beispielsweise sowas gibt wie Aktionspläne für die Rechte von Queers. Oder sie sind dagegen, dass Drag Queens Vorlesestunden für Kinder machen oder so. Ja, weil sozusagen Kinder, also die Figur des Kindes spielt eine ganz wichtige Rolle in dieser Ideologie, weil Kinder als bedroht angesehen werden. In dem Moment, wo sozusagen sie mit einer Person konfrontiert sind, die die starren Normgrenzen von Geschlecht verlässt, die außerhalb dieser Grenzen steht. Solche Dinge werden abgelehnt von Rechten.
Also da geht es halt wieder darum zu sagen, die und die Leute gehören zu einem Uns, nämlich Lesben und Schwule und eine bestimmte andere Gruppe, aber eben explizit nicht. So versuchen Rechte eben eine Norm herzustellen. Klar funktioniert es für Leute wie homosexuelle AfD-PolitikerInnen wie Alice Weidel, weil die Grenzziehung eben von Rechten aktuell sie noch einschließt. Transpersonen oft und insbesondere nicht-binäre oder genderfluide Menschen aber eben nicht.
Dann macht es auch gerade richtig Sinn, dass es keine aktiven TranspolitikerInnen bei der AfD gibt. Also zumindest weiß ich jetzt gerade nichts davon. Aber was mir jetzt gerade eben aufgefallen ist, die Alice Weidel, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, hat in einem ARD-Interview letztes Jahr gesagt, ich bin nicht queer, sondern lesbisch. Und das fanden voll viele Leute richtig komisch so und haben auch ihre Aussage dann belächelt. So von wegen, haha, die lesbische Frau sagt, sie sei nicht queer, oh mein Gott. Aber das macht natürlich dann wiederum voll Sinn, vor allem wenn man bedenkt, dass der Begriff nicht nur ein Sammelbegriff für die LGBTQIA+-Community ist, sondern auch ganz klar die Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellt.
Komplett.
Okay, in dem ganzen Kontext Transfeindlichkeit fallen ja auch immer wieder so Kampfbegriffe wie Frühsexualisierung und Genderideologie sollen verboten werden. Diese Begriffe klingen für mich ja so ein bisschen kryptisch. Was meint ihr denn damit genau?
Also am Ende des Tages werden Menschen, die die Zweigeschlechtlichkeit in Frage stellen, egal ob Transperson oder Drag-KünstlerInnen, zur Gefahr für Kinder stilisiert. Ich habe das Gefühl, das so hinzuschreiben. Also wir haben Angst vor Drag-Queens und wir hassen Transpersonen, das wäre zu krass. Und deswegen entscheidet man sich dafür, Frühsexualisierung und Genderideologie hinzuschreiben. I mean, Frühsexualisierung, klar. Will man das nicht? Was soll das denn bedeuten? Wer will das schon?
Ja, und die wissen auch, sobald die dann so Kinder, sage ich mal, in den Mittelpunkt drängen und das als Grund nehmen, springen halt mehr Leute drauf auf.
Ja, ich meine, klar will man Kinder schützen.
Ja,
und
safe.
So.
Aber es geht denen in dem Moment ja nicht um den Schutz der Kinder.
Nee, null. Im Kern bleibt es einfach das Gleiche. Rechte mobilisieren, indem sie Angst vor Transmenschen schüren, auch unter schwulen oder lesbischen Personen. Und das macht im Übrigen nicht nur die AfD so, sondern auch super viele andere rechte und rechtsextreme Gruppen. Der Wortlaut ist da aber wirklich erschreckend oft ziemlich nah dran.
Mhm. Und vor der Frühsexualisierung wurde ja auch in der Situation gewarnt, die Patrick beschrieben hat. Also die Lesung von Drag Queens für Kinder, die von der AfD am Ende boykottiert wurde. Und das ist tatsächlich so passiert, nämlich im Sommer 2023 in München. Für alle, die sich noch erinnern, das ging auch komplett durch die Decke hier in den Schlagzeilen. Egal um welches Thema es bei der Vorlesung geht, alleine die Präsenz von den Drag Queens ist dann schon eine Frühsexualisierung, also komplett wild. Und das Beispiel zeigt auch ganz gut, was für krasse Folgen das alles haben kann. Eine riesige Internetdebatte wurde angestoßen, es gab Demos und am Ende sind dann einfach Mitglieder der rechtsextremen identitären Bewegung in die Lesung eingedrungen. Und ich denke mir dann so, macht ihr dann gerade den Kindern nicht mehr Angst?
Probably.
Wenn ihr das da stürmt? Wenn ihr davor so ein bisschen rumschreit? Wer macht den Kindern gerade Angst?
Ich glaube, das war schon ein krasses Szenario, aber umso schöner war es, dass sich auch super viele Leute solidarisch gezeigt haben und damals für Vielfalt auf die Straße gegangen sind. Aber ich finde, dieses Beispiel zeigt auch nochmal eine ganz andere Dimension, nämlich solche von rechts gesetzten Debatten, die werden immer normaler. Und sie verschieben das, was gesagt werden darf, und normalisieren halt auch Queerfeindlichkeit. Und zwar gesamtgesellschaftlich, erklärt uns André Lehmann, der ist Vorsitzender des Lesben- und Schwulenverbands Deutschland, dem LSVD. Ich wollte von ihm wissen, wie groß er die Gefahr von rechts für queere Menschen einschätzt.
Inzwischen sehr groß. Es ist auch nicht mehr so ein Punkt, wo die Rechte für uns gefährlich wird oder für die Gesellschaft auch insgesamt gefährlich wird. Also wir müssen uns erstmal vor Augen halten, die äußerste Rechte hat uns in der Geschichte massiv verfolgt bis hin ins KZ gesteckt. Also den darf man keinen Millimeter über den Weg trauen. Und auch wenn sie versuchen, beispielsweise auch die Community auseinanderzutreiben, also sie versuchen ja beispielsweise auch so eine Trennung zwischen homosexuellen Interessen und Transinteressen aufzubauen, das darf aber nicht verfangen. Nichtsdestotrotz sehen wir, es tut's leider. Und wenn wir uns die Rechte so in der Gesamtgesellschaft anschauen, erleben wir, dass das inzwischen deutlich weiter reicht als nur in die äußere Rechte. Also sie verändern den Diskurs, sie vergiften das gesellschaftliche Klima, indem sie immer neue Grenzüberschreitungen auch gegenüber queeren Menschen vollziehen und treibt sie natürlich dann am Ende auch ins Netz und auf die Straße. Dann werden aus Worten plötzlich Taten und das sehen wir.
Tatsächlich sehen wir das wirklich, weil die Anzahl queerfeindlicher Übergriffe ist in den letzten Jahren konstant gestiegen. Das Bundesinnenministerium zählt in seiner jährlichen Statistik zu politisch motivierter Gewalt zum Beispiel 2018 noch 351 Übergriffe aufgrund von sexueller Orientierung und Identität. 2021 waren es dann schon über 1000. Und das sind jetzt ja auch natürlich nur die offiziellen Zahlen. Also die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Nicht nur André Lehmann vom LSVD macht dafür den Rechtsruck verantwortlich, sondern auch andere queere Beratungsstellen.
Boah, Alter, ich will mir gar nicht vorstellen, wie hoch diese Dunkelziffer ist. Weil die Sache ist, wenn du das der Polizei selbst meldest, musst du der Polizei ja irgendwie beweisen, dass es darauf zurückzuführen ist.
Und es vertrauen ja auch nicht alle Queers der Polizei. Und damit kommen wir, würde ich sagen, auch schon zum dritten Grund, warum die Rechte für manche Queers attraktiv und wählbar scheint.
Grund 3. Antimuslimischer Rassismus.
Es ist Rassismus. Genauer gesagt antimuslimischer Rassismus. Rechte Parteien und PolitikerInnen machen für den Anstieg queerfeindlicher Übergriffe nämlich vor allem Menschen muslimischen Glaubens und MigrantInnen verantwortlich.
Das sagt zum Beispiel auch der schwule Berliner AfD-Abgeordnete Frank-Christian Hansel. Aber stimmt das überhaupt?
In der erwähnten Statistik des Bundesinnenministeriums werden auch Tatmotive angeschaut. Und da gibt es verschiedene Kategorien, zum Beispiel religiöse Ideologie oder rechts. Die meisten queerfeindlichen Übergriffe konnten keinem bestimmten Bereich zugeordnet werden. Aber jetzt rate mal, was die häufigste Kategorie war, die direkt hinter dem Block ohne Zuordnung.
Ich glaube, weil unsere ganze Folge gerade darum geht, will ich einfach mal rechts tippen.
Hör mal, war ja eine gewagte Wahl.
Und?
Das war natürlich richtig.
Leute, manchmal muss man im Leben einfach riskieren.
327 Taten wurden dem rechten Spektrum zugeordnet. Da kann man das Kind schon beim Namen nennen und sagen, aus der Tatsache, dass es natürlich auch queerfeindliche MuslimInnen gibt, alle Muslime sind queerfeindlich zu machen, aber gleichzeitig zu verschweigen, dass die meisten TäterInnen aus rechten Motiven gehandelt haben, das ist schlicht antimuslimischer Rassismus und dient wieder mal der Konstruktion einer Bedrohung, weil man so natürlich ein Feindbild herstellt. Diese Argumentation ist so gängig, dass es dafür sogar einen Namen gibt, nämlich Homonationalismus. Patrick Wilowiejski von der Humboldt-Uni Berlin erklärt das nochmal genauer.
Die nationalistische Vereinnahmung von LGBT-Recht, von Rechten wie beispielsweise der Ehe oder so. Ja? Also, dass die emanzipatorischen Gewinne, die wir erreicht haben, was immer politische Kämpfe waren, das hat uns ja niemand geschenkt, dass diese Gewinne sozusagen gewendet werden gegen einen als unzivilisiert und barbarisch und vormodern imaginierten Osten häufig, ja, also ein in Anführungsstrichen Orient und vor allem eben gegen Muslime und Menschen aus Ländern mit muslimischer Mehrheit gewendet werden.
Also ich bin ehrlich, ich habe es nicht ganz gecheckt. Vielleicht kannst du es ein bisschen einfacher erklären.
Also es geht praktisch darum zu sagen, wir in Deutschland sind super aufgeklärt und weit und fortschrittlich in Bezug auf Homosexualität und das vor allem im Gegensatz zu MuslimInnen. Die sind dann die in Anführungszeichen unmodernen oder in Anführungszeichen unaufgeklärten homofeindlichen Menschen. Das ist natürlich Quatsch.
Als ob es keine queerfeindlichen weißen deutschen Christen gäbe. Also vor allem, wenn man weiß, wie groß die Gefahr von rechts ist, hört sich das zusammenfassend eigentlich nur wie so eine Ablenkung an. So, die machen was und die wissen, die sind der Grund, warum das alles so läuft, aber schieben quasi ihre Schuld an andere Personengruppen, die das dann abbekommen sollen. Zeigt aber auch mal wieder, nur weil du queer bist, heißt es nicht, dass du frei von Rassismus bist. Also ich denke da zum Beispiel so an so Dating-Apps zum Beispiel. Ne? Du gehst auf so ein Profil drauf und dann schreiben da teilweise Leute hin, sorry, wenn ich das jetzt erwähne, Leute, aber no Asians. Warum schreibt ihr das da hin?
Ja.
Aber jetzt mal ein kurzer Zwischenstand. Bisher haben wir als Gründe, die Queers in die Rechte treiben, vor allem drei Punkte genannt. Erstens stellen sich rechte Parteien wie die AfD gern als homofreundlich dar. Zweiter Grund ist die Transfeindlichkeit und drittens halt der Rassismus, insbesondere der antimuslimische Rassismus. Und dahinter stehend ist eine rechte Ideologie, die davon lebt, dass bestimmte Gruppen ausgeschlossen werden, sie werden abgewertet und quasi als Bedrohung erklärt.
Ich würde sagen, du bist ready für den nächsten Grund, oder?
Noch mehr?
Noch mehr.
Möglicher Grund 4, verinnerlichte Queerfeindlichkeit.
Wir kommen jetzt zu einer These, weil oft wird Schwulen in rechten Bewegungen wie der AfD Selbsthass vorgeworfen. Also, dass queere Rechte einfach so sehr gesellschaftliche Queerfeindlichkeit verinnerlicht haben, dass sie sich selbst gegen die queere Community richten.
Wie meinst du das?
Also zum Beispiel so ein bisschen Pick-Me-mäßig, würde ich sagen. Man zeigt auf, wie scheiße die anderen Queeren sind, um von der cis-heteronorm-Gesellschaft Anerkennung zu kriegen. Damit einem so gesagt wird, ah ja, aber du bist ja okay.
Okay, verstehe.
Aber das ist wirklich nur eine These. Man kann die nicht bestätigen oder widerlegen, aber sie taucht halt immer wieder auf. Deswegen wollte ich sie jetzt so einmal der Vollständigkeit halber nochmal genannt haben.
Ja, check ich. Ich stelle es mir auch irgendwie ziemlich schwierig vor, sowas zu überprüfen.
Ja, voll. Also unser Experte Patrick Wilowiejski findet die zum Beispiel auch nicht überzeugend, weil da eben so getan wird, als ob schwule Menschen nicht zur Reflexion in der Lage werden und es irgendwie selber einordnen können. Außerdem hat er in seiner Forschung super viele schwule AfDler zum Beispiel getroffen, die out and proud waren.
Grund 5. Männlichkeitskult.
Aber weißt du, was mir bei der Recherche auch noch krass aufgefallen ist?
Nee, aber ich bin jetzt gespannt auf die Antwort.
Bis auf Alice Weidel habe ich keine lesbische AfD-Politikerin gefunden. Dafür eben umso mehr schwule Männer.
Interessant. Wobei, wenn ich mir jetzt so die Politik anschaue, ist es, glaube ich, generell so, oder? Also, dass es halt einfach so einen krassen Männerüberschuss gibt.
Das stimmt schon, aber Patrick Wielowielski, der ja zu queeren Menschen bei der äußeren Rechten forscht, erklärt, dass es bei der AfD und Co. auch ideologische Gründe hat.
Männliche Homosexualität gilt in unserer Kultur heutzutage eben häufig als dem Weiblichen näher. Und diese Vorstellung ist natürlich nach wie vor auch dominant und die gibt es sehr stark. Also schwule Männer würden irgendwie Geschlechtergrenzen in Frage stellen. Aber wenn man historisch das Ganze anschaut, dann ist die Geschichte der homosexuellen Emanzipation von Anfang an eigentlich eine gewesen, in der das umstritten war. Also es gab da durchaus die Stimmen, die gesagt haben, mann-männliche Erotik ist eigentlich eine überlegene Form von Männlichkeit. Männer, die nur unter Männern verkehren und sich auch erotisch angezogen fühlen von Männern, sind eigentlich diejenigen, die mit der Familie nichts zu tun haben, die mit Frauen gar nichts zu tun haben. Ja, also da ist auch eine sehr stark antifeministische, misogyne Vorstellung dahinter. Die sind deswegen natürlich irgendwie reiner oder die sind deswegen die besseren Männer, die hypermaskulinen Männer, weil sie mit Frauen eigentlich überhaupt gar nicht in ihrem Leben Kontakt haben und nichts zu tun haben. Und diese Vorstellung, die ist für Männer attraktiv. Und damit meine ich nicht nur rechte Männer, sondern damit meine ich schwule Männer im Allgemeinen. Weil wenn man sich beispielsweise mal umschaut, was es gerade so an schwuler Kultur gibt, dann wird man feststellen, vieles davon ist total hypermaskulin. Und häufig bedient es sich auch einer faschistischen Ästhetik. Also im Sinne von perfekte Jugend, Stärke. Das sind häufig weiße Körper, die im Vordergrund stehen. Das sind Ästhetiken, die auch im Faschismus sehr stark angewendet wurden.
Okay, ja, interesting auf jeden Fall, was er sagt. Was viele Leute ja auch nicht wissen, im Nationalsozialismus waren queere Menschen nicht nur Opfer. Man weiß heute zwar, dass etwa 75.000 homo- und bisexuelle Männer zu Haftstrafen verurteilt worden sind. Etwa 6.000 bis 10.000 wurden ins KZ gebracht und die Hälfte davon ermordet. Aber es gab auch queere Nazis. Das hat uns Carolina Kühn erzählt, die in München beim NS-Dokumentationszentrum arbeitet und dort eine Ausstellung zu queeren Menschen vor und im Nationalsozialismus kuratiert hat.
Der berühmteste queere Nationalsozialist ist sicherlich Ernst Röhm. Er war ein Vertrauter Hitlers und SA-Stabschef, also SA war ja die Sturmabteilung, die paramilitärische Kampfeinheit der NSDAP. Und seine Homosexualität war auch relativ bekannt. Also er war auf eine gewisse Weise auch lange Teil der queeren Szene quasi in der Weimarer Republik, war gut vernetzt, hat queere Lokalitäten besucht, war in Kontakt mit Intellektuellen. Und Röhm wurde ganz lange toleriert. Hitler hat ihn gebraucht auch als Stütze sozusagen auf seinem Weg zur Macht. Und gleichzeitig hat natürlich die Tatsache, dass es mehr oder weniger bekannt war, dass es so prominente Nationalsozialisten gab, die homosexuell waren, dazu geführt, dass ein Teil der queeren Szene der Zeit eigentlich gedacht hat, es würde ja nicht so schlimm werden. Dem war dann natürlich nicht so. Ne? Und Hitler hat sich dann eben auch im Machtkampf um die Vormachtstellung innerhalb der NSDAP schließlich für die Reichswehr entschieden und gegen die SA. Und auf seinen Befehl hin wurde dann Ernst Röhm und der ganze Führungsstab der SA auch verhaftet und schließlich ermordet, was sozusagen diese Zeit der offenen Verfolgung dann auch erst richtig in Gang gesetzt hat. Ne?
Falls ihr noch mehr über queere Menschen im Nationalsozialismus erfahren wollt, dann hört doch sehr gerne in unsere Folgen 59 und 60 rein.
Wir haben anfangs schon über den erstarkenden Rechtsruck gesprochen und wollen euch jetzt nicht mit diesen Aussichten entlassen, denn wir sind dem Ganzen ja nicht tatenlos ausgeliefert, sondern wir können was dagegen tun, dass wir nicht wieder bei 1933 landen.
Yes, und anfangs habt ihr auch schon mal André Lehmann vom LSVD gehört. Wir haben ihn mal gefragt, was wir so als queere Community tun können.
Was wichtig ist, ist, dass man, wenn man das im eigenen Freundeskreis auch bemerkt oder auch in der eigenen Familie jetzt, wir müssen anfangen, in diese Diskussionen reinzugehen, so unangenehm sie auch sind, so aufreibend sie auch sind, so anstrengend sie auch sein mögen, weil diese Menschen fangen ja nicht von heute auf morgen an zu verstehen, dass sie da auf einem völligen Holzweg unterwegs sind und die verschwinden ja auch nicht puff plötzlich, sondern wir müssen ja versuchen, die wieder zurückzuholen und zu überzeugen, dass sie da auf einem Holzweg sind. Das heißt nicht, dass wir uns deren Argumente zu eigen machen, sondern das heißt einfach nur, dass wir uns argumentativ auf diese Gespräche einfach einlassen und die im Zweifel auch aktiv suchen, so anstrengend sie für uns selbst sein mögen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig ist auch, die queere Community, wir müssen auch wieder politischer werden. Party ist was Politisches, gerade in der queeren Community. Absolut. Aber das müssen wir uns auch immer bewusst machen. Ein CSD ist keine Party. Das ist eine Demo. Da stehen wir für etwas ein. Und dieses Selbstverständnis müssen wir auch wieder allumfänglich haben, nicht nur in der Pride Season. Wir müssen verstehen, sich einfach so zurückzulehnen und zu sagen, so von wegen, ja, wird schon gut gehen. Weiß ich nicht. Ich glaube, über den Punkt sind wir hinaus.
Vielleicht könnt ihr ja was aus dieser Folge mitnehmen, wenn ihr euch eben für diese unangenehmen Gespräche wappnen wollt. Danke einmal an alle, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Das waren Carolina Kühn, Patrick Wilowiejski und André Lehmann. Okay, kommen wir zum Fazit. Wir wollten in dieser Folge herausfinden, welche Gründe es gibt, dass queere Menschen rechts sind. Wir haben uns da als Beispiel für eine rechte Partei, die AfD, rausgepickt. Zu den Gründen gehört zum Beispiel, dass die AfD behauptet, sie wäre nicht homofeindlich. Zweitens, dass es auch unter Queers Transfeindlichkeit gibt, dass auch Queers rassistisch sind und dass der Männlichkeitskult vor allem für schwule Männer attraktiv ist. Und last but not least, Selbsthass wird auch immer noch in den Topf geworfen als möglicher Grund, auch wenn es umstritten ist. Außerdem haben wir gelernt, dass Queer und Rechtssein nichts Neues ist, sondern dass es auch schon queere Nazis gab. Dimi, was nimmst denn du aus der Folge mit?
Also in erster Linie war das voll die gute Reflexion, finde ich, nochmal so zu schauen, was so diese Partei, die wir jetzt beleuchtet haben, in der Vergangenheit gemacht hat und wie sehr sie von den eigenen Taten ablenken möchten und dass sie nicht zu den Dingen stehen, die sie machen, und zwar Minderheitsgruppen ausgrenzen.
Ich werde schon versuchen, irgendwie auf so handfeste Sachen wie Zahlen bezüglich queerer Gewalt zurückzugreifen, wenn jemand mit antimuslimischem Rassismus um die Ecke kommt. Und insgesamt einfach auch so kritisch mit sich selbst zu bleiben und zu schauen, wo reproduziere ich da vielleicht was, das Menschen ausgrenzend abwertet. Vielleicht ist es ja auch für euch nochmal eine Hilfe und vielleicht kennt ihr Leute, denen es auch eine Hilfe wäre. Empfehlt die Folge gerne dann euren Friends oder der Familie.
Words. Yes, so ist es. Stay sweet, Leute. Soft und kritisch. Wir gehen jetzt nämlich in die Staffelpause und machen uns ready für neue Themen. Ansonsten findet ihr uns jetzt auch auf TikTok auf @deinpuls. Sophie und ich machen da sweete Erklärvideos, also schau gerne mal vorbei.
Vielleicht gibt es in der nächsten Staffel ja auch wieder ein bisschen mehr Bumsen. Tschüssi! Tschüssi.
Redaktion Sophia Seiler, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
Produktion Axel Fischer-Neuschwander.
Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Vera Johansen, Felix Schweigert und Veronika Grenzebach.
Wie produktiv können Raucherpausen sein? Warum gibt es immer ausgefeiltere Skincare-Routinen? Und was hat das alles mit Geld und Marktwirtschaft zu tun? Die Hosts Anne-Katharin, Bo, Gregor und Markus gehen den großen Fragen der Wirtschaft mit konkreten Beispielen aus dem Alltag nach. Und zwar beim Podcast What the Wirtschaft von Deutschlandfunk Nova. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag. Viel Spaß beim Reinhören in der ARD-Audiothek.